Seid herzlich willkommen. Ich bin ja von meiner Reise, habe den Manuel in Mexiko besucht, schon eine Weile zurück. Ich war auch schon in Heimquarantäne, ich bin auch schon freigetestet. Und bin froh, dass ich da sein darf bei euch. Es war echt cool. Ein bisschen Kontakt haben wir mit ein paar Leuten gehabt und wahrscheinlich bleibe ich nicht so zugewachsen, weil wie ich ausschaue, das ist hauptsächlich hängt hauptsächlich darum ab, wie es der Alex gefällt, und deswegen dürft ihr zuversichtlich sein, dass ich bald wieder schön rasiert bin. Aber ja, es war echt super, wir haben viel erlebt und bin auch gern wieder da. Genau, der Jetlag ist auch schon, das ist so wie Sommerzeitumstellung, gleich 7 Stunden statt einer Stunde. Also das ist schon, bin noch nicht ganz angekommen, also in Mexiko ist jetzt erst 3 in der Früh. Genau. Aber so schlimm ist es nicht. Unser Thema heute ist geistliches Wachstum, gell? Und das körperliche Wachstum, das ist ja leichter festzustellen, dass bei den Kindern, da machen wir, unsere haben wir so einen Strich gemacht auf den Tierpfosten, wo du siehst jedes Jahr, wie sie größer werden. Und dann gibt es auch Sachen, die kann man nicht so leicht messen, die innere Reife, wo jemand etwas selber schafft, wo Selbstständigkeit da ist, wo sie dann allein in die Schule gehen, wo sie dann Aufgaben selber lösen, wo sie dann Verantwortung übernehmen und da selbstständig werden, wo man sich dann auch auf sie verlassen kann. Und dann gibt es auch noch die Betonung auf das Wissen, was man erlangt in der Schule, und das, was dann eigentlich gar nicht in der Schule lernen kannst, was man dann vielleicht mit Weisheit umschreiben kann. Und wenn du in der Situation schon weißt, dass dein erwachsenes Kind dir etwas Weises sagen kann, nicht gleich hintermaulen oder so, gell? Oder nachreden, sondern wirklich etwas sagen kann aus seiner Lebenserfahrung in dein Leben, das ist auch ein schöner Moment. Das wünsche ich euch allen, dass wir das erleben. Und heute wollen wir uns anschauen, wie es mit dem geistlichen Wachstum im geistlichen Leben ausschaut. Und als erstes, ich glaube, ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet, genau. Als erstes wollen wir zurück anknüpfen an die letzten 3 Verse vom Kapitel 2. Ich denke, der Herwig hat drüber gesprochen. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Und es wäre sehr gut, wenn ihr auch Bibeln mithabt oder sie auf dem Handy auch aufschlagt. Ich lese aus Elberfelder, ich werde dann auch noch, wir werden dann auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ein natürlicher Mensch aber, schreibt der Paulus da, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Der Paulus macht da einen ganz starken Gegensatz. Er sagt eigentlich, es gibt 2 verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die natürlichen Menschen und die geistlichen Menschen. Und wenn du einmal klickst, genau, einmal noch, der natürliche Mensch und im Gegensatz dazu geistlicher Mensch. Ich habe das für euch auch ein bisschen eingefärbt. Also der natürliche Mensch ist grau und der geistliche ist blau. Wir werden dann auch noch sehen, warum. Und was sagt er da über diese 2 Arten von Menschen? Er sagt, der natürliche Mensch, der hat Gottes Geist nicht und der hört auch gar nicht auf Gott. Er kann ihn gar nicht verstehen. Er kann Gottes Wort nicht annehmen. Es ist für ihn eine Torheit. Es ist für ihn nur Unsinn. Und der geistliche Mensch im Gegensatz dazu, der hat Gottes Geist und der versteht Gottes Reden in sein Herzen und der nimmt das Wort Gottes an. Und die Bibel geht so weit zu sagen, dass sie sagt, der natürliche Mensch ist geistlich tot und nur der geistliche Mensch lebt. Und wenn dir das jetzt zu krass vorkommt, tot, was das für ein hartes Urteil ist, dann lese ich mit euch Römer, nicht Kapitel 3, sondern Kapitel 6, ab Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, da redet er vom natürlichen Menschen, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Und ihr könnt jetzt auch noch die zweite Stelle lesen. Ich habe sie euch da zitiert, Bade. Na, das passt schon. Epheser 2, ich lese es jetzt nicht, wo er sagt, früher wart ihr tot und jetzt seid ihr lebendig. Und das ist schwer für uns anzunehmen, dass der Mensch, der Jesus nicht kennt, ist tot ist. Aber die Bibel ist da ganz klar und das hat auch ihre Auswirkungen. Und wenn du dir jetzt fragst, bist du lebendig oder tot, dann denk drüber nach und liest es durch und sprich dann vielleicht auch mit jemandem. Es wird da ganz ein starker Gegensatz gezeichnet von Paulus. Und das Interessante ist, bei unserem Text, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, da gibt es eine dritte Kategorie. Und da fragt man sich, zwischen Leben und Tod, was kannst du ein drittes geben? Aber tatsächlich, er macht eine dritte Kategorie. Klickst du einmal? Genau. Das sind also die zwei Kategorien, die wir jetzt kennen. Der natürliche Mensch, der tot ist, und der geistliche Mensch, der lebendig ist. Und in unserem Text gibt es eine dritte Kategorie. Ich lese es euch jetzt einmal vor. Das ist jetzt Kapitel 3, die ersten 10 Verse. Und ich, Brüder, konnte zu euch nicht reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt ihr nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, und der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr es einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir und Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ich lese noch ein Vers öfter zu, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, wer heißt Jesus Christus. Wenn wir jetzt den Text anschauen, dann sehen wir jetzt nicht nur den natürlichen Menschen und den geistlichen Menschen, sondern wir sehen was Drittes. Ja, noch einmal klicken. Es gibt einen fleischlichen Menschen. Das ist jetzt schwierig. So, im ersten Moment. Es sind auch die Begriffe für uns schwierig. Der natürliche Mensch, das klingt jetzt so positiv, ja, natürlich, alle wollen wir natürlich sein, aber es bezeichnet die ursprüngliche Art, wie der Mensch von Natur aus ist. Fleischlich, mit dem fangen wir auch nicht so viel an, das Wort ist so eingefärbt sexuell, ja, von der Fleischeslust und so weiter, aber damit ist längst nicht das gemeint. Und geistlich ist vielleicht noch der neutralste Begriff, außer ihr seid von scheinheiligen Amtskirchenpfarrer, die als Geistliche, vielleicht hat das für euch einen schlechten Klang, aber das ist da was Positives gemeint. Ich habe euch vielleicht auch noch die griechischen Wörter hergeschrieben, weil das sind jetzt tatsächlich Fachausdrücke. Ja? Der natürliche Mensch ist der Psychikos. das Wort, was dahinter steht, ist Psyche. Luther übersetzt das auch mit Seele oft. Und das ist das menschliche, emotionale, natürliche Wesen gemeint damit. Es ist nicht Seele im Gegensatz zu Leib. Da gehört das, der Leib auch dazu. Das, der geistliche Mensch ist der Pneumatikos. Ja. Pneuma, das ist der Lufthauch auch, der Wind. Und das ist ja der Heilige Geist, der ist ja auch ein Hauch, der weht, den man nicht sieht. Vielleicht hilft euch das bei der Assoziation. Und das dritte Wort für den fleischlichen Mensch, den Sarkikos, das kennt man am wenigsten, wenn man nicht der Mediziner ist, als Ausdruck. Aber ich frage euch jetzt, was ist dieser fleischliche Mensch, den er da im Text beschreibt? Ihr seid noch fleischlich, sagt er zu sehen. Ist der jetzt tot oder lebendig? Ja, warum ist er lebendig? Woran sehen wir das? Weil er sie anspricht, die Korinther, und sagt, ihr seid fleischlich, aber er redet sie als Christen, als lebendige Christen an. Ja? Das heißt, die Grenze zwischen Tod und Leben, die ist da dazwischen. Der fleischliche Mensch ist auch schon ein lebendiger, wiedergeborener Mensch, aber er ist, wie steht es da bei uns? Im Vers 1 schon, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Das Wort dort ist unmündig, heißt jetzt nicht wie entmündigt oder so, sondern das ist ein Mensch, der noch keine Worte hat. Wohin hat der Mensch noch keine Worte, wenn er ein Baby ist? Ja? Der so wenig noch ist, dass er nicht einmal reden kann. Ja? Wohin reden die Kinder so mit ein, zwei Jahren? Fangen die Worte an, Mama vielleicht schon früher. Das heißt, wir reden da wirklich von einem ganz einem kleinen Baby. Das sind Babychristen. Das sind Christen, die lebendig sind, die den Geist Gottes haben, aber noch gar nichts selber kennen. Wie ein Baby. Also, der fleischliche Mensch ist nicht tot, er ist nicht ungläubig, aber er ist wie ein Baby. Und ein Baby ist ja was Süßes. Ja? Jeder freut sich über ein Baby. Es gibt keinen, der nicht ein Baby anlacht. Das ist eingebaut in uns und das ist auch gut so. Weil die Babys, die brauchen uns. Die kennen selber gar nichts. Und sie schenken uns so viel Freude. Und du schaust ein Baby an und du freust dich, sogar wenn es nicht dein Baby ist. Ja? Aber es ist komplett hilflos. Und es ist gut, dass wir uns so freuen über Babys. Aber wenn ihr Eltern seid, dann wisst ihr, das ist dann auch mal schön, wenn sie keine Babys mehr sind. Wenn du sie nicht futtern musst, wenn du sie nicht wickeln musst, wenn du sie nicht tragen musst, sondern du freist über alles, was sie lernen, was sie kennen, was sie dazu kennen, wo sie selbstständig werden. Und so soll das auch bei uns sein, in unserem Glaubensleben. Wie unterscheidet der Paulus jetzt zwischen den Babychristen und den erwachsenen Christen? Was macht er da für einen Unterschied? Du kannst einmal klicken, ich glaube, das habe ich hingeschrieben. Genau. Woran unterscheidet der Paulus das, ob die Christen, die er jetzt anschreibt, fleischliche Christen, Babychristen sind oder Pneumatikos, geistliche Christen? Was schreibt er da? Mit der Nahrung, genau. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Da unterscheidet er, und der geistlichen Nahrung, die sie vertragen, findet er außer, ob sie noch Babychristen sind oder schon reife Christen sind. Was ist geistliche Nahrung? Heute mache ich ein bisschen ein Quiz mit euch. Ja, hast du schon nachgeschaut? Nein, du weißt es. Jesus sagt das selber. Wir können das nachlesen in Matthäus 4, Vers 4. Da wird er vom Teufel versucht mit Brot. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt, unsere geistliche Nahrung ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. So, wenn jetzt die geistliche Nahrung das Wort Gottes ist, dann frage ich jetzt, was ist jetzt die geistliche Milch? Weil es ja beides Nahrung, die Milch und die feste Speise. Was ist die geistliche Milch? Die Babys brauchen, die Babys nur vertragen können, als einziges vertragen können, die neugeborenen Christen, die ganz frisch gläubig geworden sind, lebendig geworden sind. Was ist die geistliche Milch? Was würdet ihr sagen? Die Basics. Die Basics, genau. Jesus liebt mich. Das ist geistliche Muttermilch. Ja? Jesus liebt mich. Das muss ein neugeborener Christ wirklich im Herzen verstehen und glauben, dass Jesus ihn liebt und nicht vielleicht so ist, wie sein Vater zu ihm war. Ja? Dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, das ist geistliche Milch. Das ist eine grundlegende Sache, die man verstehen muss, weil sonst wird man immer glauben, man muss selber leisten, man muss selber schaffen, man muss sich selber erlösen. Das muss ein Babychrist verstehen. Was fällt euch noch ein? Was ist geistliche Milch? Was sind Basics, die man ganz am Anfang braucht? Ja, es ist eh schon fast das Wichtigste. Wichtig war vielleicht auch noch, dass mein Leben jetzt nicht mehr mir gehört, sondern Jesus gehört. Und da wird es jetzt schon schwierig, das dann anzuwenden, das ist dann nichts mehr für Babys. Gell? Also, die geistliche Milch ist alles, was ein Baby braucht, aber so wie bei einem Baby, man steckt nur eine und es kommt nichts raus. Okay, beim Baby kommt auch was raus, aber das muss man dann wegräumen. Also, du kannst vom Baby in der Familie, es schenkt Freude und alles, aber du kannst ihm keine Aufgaben übertragen, keine Verantwortung übertragen. Es ist nur, es braucht alles noch. Und so soll es ja nicht bleiben. Und deswegen, was ist feste geistliche Nahrung? Jetzt sagen wir mal, um das nicht weiter zu verwirren, sagen wir jetzt nicht Steak, sagen wir Vollkornbrot. Was ist geistliches Vollkornbrot? Feste geistliche Nahrung für reife Christen. Was würdet ihr sagen? Genau, gut, gehorchen. Dazu gehört natürlich auch zu wissen, was ist mein Auftrag überhaupt als Christ? Ja? Das wird ein Baby noch nicht interessieren, was sein Auftrag ist. Ein Baby trinkt Milch von der Mutter und ist geboren. Das hat noch keinen Auftrag. Aber wenn wir dann größer werden, wenn wir Kinder und Jugendliche werden, dann haben wir einen Auftrag und Verantwortung. Das kennenzulernen ist sicher schon geistliches Vollkornbrot. Was noch? Genau. Die Beziehung fängt beim Baby schon an, ja, zur Mutter, aber das soll natürlich wachsen. Dein Kind, wenn es dann aufwächst, wird eine intensivere Beziehung kriegen zu dir, mit Worten, mit Verständnis, mit Fragen und so weiter. Dass man wirklich in Beziehung tritt mit Gott, genau. Noch?
Damit eigentlich, dass im Galaterbrief steht, denn wenn wir im Geist leben, ja, dann lasst uns auch im Geist wandeln.
Genau, wandeln im Geist.
Ja. Nicht nur im Gebet in der Früh,
ja, sondern den ganzen Tag. Sondern den ganzen Tag in Beziehung mit Gott zu sein, ja, genau. Dort hinkt jetzt das Bild ein bisschen, weil das Baby ist auch den ganzen Tag in Beziehung mit der Mama, gell? Was fällt euch noch ein, was ist noch geistliches Vollkornbrot? Ja, mit Schwierigkeiten umgehen. Was ist, wenn Leiden in dein Leben kommt? Was ist, wenn Zweifel in dein Leben kommen? Dann brauchst du feste geistliche Nahrung. Dann brauchst du aus dem Wort Gottes das, was dir dann Kraft und Ausdauer gibt. Wenn ein Baby leidet, dann schreit es.
Das ist auch schon gut, weil dann kommt die Mama und hilft ihm. Aber wir von einem erwachsenen Kind oder von einem Jugendlichen erwartest du nicht, dass wenn ihm was wehtut, dass er nur schreit, sondern auch, dass er schon Kompetenzen hat, mit dem umzugehen. Das auch auszuhalten. Ja? Das auch auszuhalten, wenn was wehtut. Was noch? Zum Beispiel, was er dann bei seinen anspricht, wenn wir noch sehen, wie gehen wir als Christen damit um, wenn wir in Gemeinschaft leben und Sachen unterschiedlich verstehen? Wenn wir verschiedene Erkenntnis haben, wenn wir verschiedenes Verständnis haben. Mit dem dann zurechtzukommen und umzugehen, da braucht man auch geistliches Vollkornbrot. Da reicht es uns nicht, wenn wir nur sagen, ja, Jesus liebt und das ist für uns am Kreuz gestorben. Das wird uns dann schon basic, schon Grundlage, aber das wird uns solche Fragen nicht lösen können, wenn wir Konflikte haben untereinander. Und natürlich auch vielleicht etwas, was du schon angesprochen hast, davor hast, also Jesus ähnlicher werden. Dazu brauchen wir auch geistliches Vollkornbrot. Der Vorausdruck dafür ist Heiligung. Ja? Und so wie bei einem Baby. Ein Baby ist lieb und süß und wir sorgen für das Baby so wie der Wolf jetzt sind, aber es wäre ganz, ganz ungewöhnlich und auch traurig eigentlich, wenn unsere Kinder so bleiben würden. Wenn wir sie weiterhin füttern und wickeln müssen, während sie vom Computer sitzen oder was auch immer. Nein, Entschuldigung jetzt. Aber wir wünschen uns das doch, dass wir selbstständig wären für uns und wir wünschen es uns auch für unsere Kinder. Und das möchte auch Gott von uns im Geistlichen. Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen. Wir sehen das da im Vers 6 und 7. Ich lese das noch einmal. Du darfst einmal klicken, glaube ich, das habe ich gesagt. Der Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das wird ja zweimal betont. Gott möchte, dass wir im Geist wachsen. Und woran erkennt der Paulus jetzt, dass die Christen, die er da anschreibt, noch Babychristen sind? Er sagt eine Sache, außer dass sie Nahrung, nur Milch vertragen, er sagt eine Sache, woran er erkennt, dass sie noch nicht reife Christen sind. Was sagt er da in unserem Text? Genau, du hast gut gelesen. Vers 3. Denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn, und dort, wo Menschenweise steht oder menschlich, dort steht eben Psychikos. Entschuldigung, dort steht Psychikos. Das ist tatsächlich leichter in dem griechischen Text, wo dann fixe Worte dabei sind. Ihr schaut zum Beispiel in die Neues Leben. Die umschreibt das. Da sagt, da steht, ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet. Ja? Also da umschreiben sie das Fleischliche, dass du schon ein Christ bist, aber noch nach der alten Art lebst, umschreiben sie so mit einem Satz. Die Elberfelder verwendet da konsequent das Wort Sarkikos und verwendet das als Fachausdruck. Also das kann man sich jetzt beim Bibellesen aussuchen, aber zum Durchsteigen ist es vielleicht gut, wenn man, deswegen habe ich euch das aufgeteilt nebeneinander. Also, er sagt, wenn ihr streitet und Uneinigkeit habt, dann seid ihr noch unreif, dann seid ihr noch Babychristen. Und er sagt das ganz pauschal. Er lässt sich jetzt überhaupt nicht auf eine Diskussion ein, welches Streitthema da ist und wer da recht hat und wer da nicht recht hat. Er sagt, allein, dass ihr streitet, allein, dass ihr uneinig seid, das zeigt schon, dass ihr unreife Christen seid, dass ihr Babychristen seid, dass ihr nur Milch vertragt, dass ihr noch nicht genug feste Nahrung gehabt habt. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Ich hätte vielleicht gesagt, ich hätte mir die zwei Streitparteien angehört und gesagt, die haben Recht und die haben nicht Recht, das sind die Reifen, das sind die Unreifen. Es sind auch die Recht haben, unreif, wenn sie streiten. Das ist in Wirklichkeit die Aussage, oder? Er sagt, wenn ihr streitet, seid ihr unreif. Ohne Rücksicht darauf, wer Recht hat oder nicht. Es ist überhaupt nicht wurscht, wer Recht hat. Aber diese Uneinigkeit, dieser Zwist, diese Trennung ist auf jeden Fall ein Zeichen von geistlicher Unreife, sagt er dort. Genau. Und ich komme zum Schluss. Wie können wir jetzt geistlich wachsen? Und eine Antwort haben wir schon ganz klar. Vers 6 und 7. Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Das heißt, du kannst das Wachstum nicht machen. Genauso wenig, wie du die Pflanzen aus dem Boden ziehen kannst, dass sie wachsen. Genauso wenig, wie du die Kinder bei den Haaren ziehen kannst, dass sie größer werden. Genauso wenig kannst du dein Wachstum machen. Aber, so wie beim Baby, du kannst es mit dem Richtigen versorgen. Eben mit der Milch, wenn es noch ganz klein ist. Oder mit fester Nahrung, wenn es größer wird. Das heißt, die Nahrung ist das Wort Gottes. Was wir jetzt machen, zum Beispiel eine Predigt, das ist auch etwas, das kann Milch sein, das kann schon Vollkornbrot sein, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich vorbereitet habe für euch, wo Gott durch mich euch etwas sagen will. Es wäre auch wichtig, wenn ihr wachsen wollt, und ich gehe davon aus, dass ihr wachsen wollt, dass ihr auch selber euch ein Essen zubereiten könnt. Das heißt, dass ihr auch selber aus dem Wort Gottes Nahrung ziehen kannst, dass es euch nicht immer vorgesetzt und vorgekaut werden muss. Ein Baby kriegt die fertige Nahrung direkt in den Mund. Ja? Aber Wenn wir selbstständig werden, wenn wir größer werden, dann brauchen wir auch selber die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen. Das kann für jeden ein bisschen anders ausschauen. Das kann sein, dass du einfach im Wort Gottes liest und über das nachdenkst. Die Alex hat jetzt zum Beispiel Verse, die gesungen werden, die merkt man sich super gut. Manche Leute können das lernen. Das kann sein, dass du die mit anderen austauscht über das, was du liest. Dass du das wirklich verarbeitest und selber aufnehmen kannst. Dass deine Nahrung nicht mehr Babynahrung ist, die klein aufgemixt, vorgeschnitten, vorverdaut ist, was weiß ich, die Losung in der Früh oder die fertige Videopredigt, oder, sondern dass du selber aus dem Wort Gottes Nährwert holen kannst. Das war ganz wichtig. Ich frage jetzt einmal, welche Nahrung braucht der natürliche Mensch? Quizfrage. War keine, der ist ja tot. Der natürliche Mensch ist tot. Du kannst ihn nicht mit dem Wort Gottes ernähren. Und ihr seht das bei den Menschen rund um euch. Es ist, du kannst an Toten was in den Mund eingießen, aber es ist in ihm nichts, kein Leben da, das das aufnehmen kann. Es ist kein Heiliger Geist in ihm. Ja. Das, was der natürliche Mensch braucht, das ist die Wiedergeburt. Die können wir auch nicht machen, aber es nutzt nichts, dass du ihm das Wort Gottes, die Nahrung einflößt, weil er ist tot. Der Mensch, der Jesus nicht kennt, wo der Heilige Geist nicht in ihm lebt, der ist tot. Er hat nichts von dem. Er hat was von deinem Leben, das er dich sieht. Er kann von Gott gerufen werden. Er kann auch durch ein Wort aus der Bibel gerufen werden. Aber es ist nicht so wie bei uns, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dass es eine Empfangseinrichtung gibt. Der Empfänger ist ausgeschaltet, den gibt es dort nicht. Die Menschen um uns, und wir merken das, die sind nicht berührt von Gottes Wort. Das ist nicht so, dass da drinnen der Heilige Geist ist, der auf das antwortet. Und deswegen hat der Versuch, natürliche Menschen, tote Menschen durch zum Beispiel christliche Gesetze zu einem christlichen Leben zu bringen, eine Gottesstadt, das hat nie funktioniert. Und das ist auch nicht unser Ziel, die Menschen rund um uns christlicher zu machen durch Vorwürfe, Vorbild, Gesetze, Vorschriften, sonst irgendwas. Das ist aussichtslos. Du kannst einen Toten nicht ernähren. Wir brauchen auch die Erwartung nicht haben. Gott erreicht Tote und er macht sie lebendig. Aber nicht dadurch, dass wir sie füttern. Genau. Der tote Mensch wird nicht lebendiger dadurch, dass man ihm Essen eingießt. Aber der fleischliche Mensch, also der neugeborene Christ, der Christ, der noch nicht der Leben hat, der braucht Milch. Ja? Und das ist auch bei uns da im Raum, wenn es geistliche Neugeborene gibt, fleischliche Christen, die brauchen geistliche Milch, die brauchen die Basics, die brauchen Liebe und Geborgenheit, die brauchen auch Schutz vor den Sachen, die ihnen schaden vielleicht, die sie noch nicht selber verstehen. Das alles können wir da in der Gemeinschaft liefern und das ist auch so wie in einer Familie. Die Familie versorgt das Baby, das ist ihr Auftrag und das Baby schenkt der Familie Freude. Und so ist es auch mit unseren Babychristen. Wenn jemand ganz frisch gläubig wird, der kapiert nicht überhaupt nichts. Du kannst ihm keine Aufgaben geben. Er kann keine Bibelstunde halten. Er kann, aber Freude kann er weitergeben. So wie ein Baby. Ja. Und deswegen ist es auch schön. Aber wenn wir jetzt da in dem Raum lauter Babys waren und nur zwei, drei waren ein bisschen größer, das war ziemlich anstrengend. Und deswegen bin ich dankbar, dass es nicht so ist. Und dass wir Wachstum haben. Und dass viele von uns auch schon feste Nahrung und Vollkornbrot vertragen. Und das wollen wir jetzt auch wirklich gemeinsam leben, dass wir auch im Blick haben, was braucht mein Bruder, meine Schwester, kann ich ihr feste Nahrung geben, braucht sie noch Milch, braucht sie noch Basics, braucht er noch die Geborgenheit und die Liebe und die Zusage, dass er wirklich Gottes Kind ist. Genau, den Unterschied wollte ich machen mit diesen drei Orten von Menschen. Jesus, wir danken dir, dass du uns vom Tod zum Leben gerufen hast. Und auch dort, wo wir scheitern und wo wir auf Versorgung angewiesen sind und wo wir nur Milch vertragen, auch dort leben wir und schenken wir Freude unseren Geschwistern. Und ich danke dir aber auch dafür, dass es nicht so bleiben braucht, dass wir wachsen können, dass wir selbstständiger werden können, dass wir was aushalten können, dass wir uns Ziele setzen und sie erreichen können, dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir andere versorgen können, nicht nur uns selber. Und ich bitte, dass du uns diese Reife immer mehr schenkst, weil das Wachstum kommt von dir. Danke, dass du es mit deinem Wort alles gegeben hast. Einerseits die Milch, mit der Babys versorgt werden, aber auch die feste Nahrung, mit der wir zu Männern und Frauen Gottes heranwachsen können. Ich möchte so bitten, dass wir miteinander da richtig umgehen und auch, dass wir rund um uns Menschen nicht mit Nahrung versorgen, die noch tot sind, sondern sie wirklich vor dir bringen, zu dir ziehen, damit du sie zum Leben erwecken kannst. Wir danken dir, dass du wirklich uns erreicht hast und der andere erreichen willst mit deinem ewigen Leben. Amen.